Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Wir sind bei Folge 272 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 212. Ich bin nicht allein im Studio, sondern wieder Elmar Dott. Sie hatten ihn ja schon mehrfach und wir lauschen ihm gleich, aber ich will erstmal das Thema nennen. Ich nenne das Thema, ohne es genau zu bezeichnen. Es gibt Bücher, von denen jedes Jahr ungefähr 1.000 erscheinen. Also von den 70.000 Neuerscheinungen fallen 1.000 unter dieses Genre. Die sind relativ dick. Die sind oft teuer, zwischen 30 und bis zu 60 Euro. Sie sind häufig von absoluten Profis geschrieben. Und das Thema interessiert die Leute. Warum? Weil die Leute eben gerne etwas lesen, um was daraus zu lernen. Und das Thema, ja, Sie ahnen schon, eine ehemalige Bundeskanzlerin hat sowas geschrieben, es geht um das Thema Biografie. Wir unterscheiden natürlich zwischen Autobiografie, zwischen biografischem Schreiben, zwischen biografischem Roman und der reinen Auftragsarbeit der Biografie, wo sich ein Fachmann, eine Fachfrau, ein Wissenschaftler mit einem Menschenleben beschäftigt. Und dieses Thema Biografie wird uns also heute in zwei Folgen beschäftigen, also diese Folge und die nächste. Und jetzt ist das Mikrofon frei für Elmar Dott. Meine erste Frage, ja, zu welcher Textsorte, Elmar, gehören eigentlich die Biografien?
Ja, Ralf, die Biografien gehören zunächst einmal eindeutig zur Gruppe der Sachtexte. Man kann da vom griechischen Wort ausgehen, von der Etymologie ausgehen. Bios ist das Leben, Graphein heißt also einritzen, schreiben, zeichnen. Es sind also sachliche Lebensbeschreibungen, objektive Darstellungen eines Lebens. Bei genauerem Hinsehen kommt natürlich schnell dazu, auch subjektive Faktoren zu sehen. Die subjektiven Faktoren bestehen darin, dass einmal der Biograf oder Autobiograf natürlich die Fakten auswählen muss. Er verfährt selektiv. Und bei der Präsentation der Fakten gibt es Gewichtungen, Wertungen. Wie werden sie eingeordnet? Welche Kausalitäten werden zwischen den Fakten hergestellt? Und da kommt man dann sehr schnell zu der Auffassung, dass Biografien auch Erzählungen sind, Narrative, um diese postmoderne Terminologie zu benutzen, die Jean-François Lyotard verwendet hat, vom Grand Écrit. Es sind große Erzählungen. Auch wenn sie nicht in fiktionaler Absicht geschrieben sind, entpuppen sie sich als narrative Konstrukte. Wenn man also jetzt davon ausgeht, dass Goethe etwa seine Autobiografie Dichtung und Wahrheit genannt hat, Dichtung und Wahrheit, dann kann man schon sagen, dass hier beides ineinander übergeht. Dass auch die sachliche Darstellung fiktionale Elemente enthält, im Sinne des lateinischen fingere, erschaffen, erdichten. Oder erkenntnistheoretisch gesagt ganz allgemein, und hier kann ich an meinen Podcast in 30 Minuten zu Kants 300. Geburtstag erinnern, die Biografien bieten keine Wahrheit über ein Leben, nicht das Ding an sich, nicht das Noumenon, sondern wir kommen hier nur zu Erscheinungen, zu Phänomenen. Auch wenn wir mit der Absicht, die Wahrheit zu ermitteln und darzustellen, an die Sache herangegangen sind. Natürlich gibt es auch Biografien, die von vornherein auf eine Mischung abheben. Sie wollen also Romanfiktionen sein, die sich biografischer Fakten frei bedienen. Dafür hat man ja im Englischen den Ausdruck Faction gebildet, also aus Fact und Fiction, also ganz bewusste Fiktionalisierungen, wie etwa bei Dan Brown mit seinen Mittelalterromanen. Aber selbst wenn man sehr gezielt und sehr wahrheitsliebend an die Biografie herangeht, sei es die eigene oder eine fremde, dann wird sie sich letzten Endes doch als ein subjektives Konstrukt erweisen, bei allem Bemühen um Wahrheit, die wir also nur anstreben können, aber nicht wirklich erreichen können.
Ja, eine sehr schöne Einführung, vielen Dank. Es ist immer der Grat zwischen Wirklichkeit und Auswahl. Und es geht darum, für alle Seiten ein Optimum herauszuholen. Eine gute Biografie zu schreiben dauert mehrere Monate bis Jahre. Und es gibt Profis, die machen sowas. Auftragsarbeiten für eine Biografie fangen bei 15.000, 20.000 Euro an und hören bei über 50.000 auf. Und etliches von dem, was wir im Buchmarkt sehen an Biografien, sind Auftragsarbeiten. So, jetzt hast du ein Buch ausgewählt. Das hat den Titel Ein Gott, der keiner war. Das ist eine Anthologie von Autobiografien. Was ist das Besondere an diesem Sammelband und weshalb hast du ihn für diesen Podcast ausgewählt, obwohl das Buch ja schon lange nicht mehr lieferbar ist? Also Ein Gott, der keiner war. Warum hast du es ausgewählt?
Ja, wir haben hier eine Anthologie von Autobiografien vorliegen. Ein Gott, der keiner war. Es sind Schriftsteller, die alle ihren Weg zum Kommunismus darstellen, ihre Begeisterung von der kommunistischen Idee, die sich dann aber enttäuscht von dieser Idee wieder abgewendet haben, von diesem Gott, der keiner war, also nur eine Pseudoreligion dargestellt hat. Diese Biografien sind deshalb ganz bedeutsam, weil sie typisch sind für den Weg vieler Menschen nach dem Ersten und dann auch Zweiten Weltkrieg. Nach diesen Katastrophen, etwa nach dem Ersten Weltkrieg, haben Leute einen Halt gesucht. Schriftsteller haben sich um neue Orientierung bemüht. Und da lag es nahe, sich auf der linken oder rechten Seite Systemen zuzuwenden, die eine komplette Weltdeutung versprachen. Schon nach dem Ersten Weltkrieg waren ja die demokratischen Staaten recht schwach. Die Liberaldemokratien waren im Zerfall begriffen. Ökonomische Probleme kamen hinzu, der Mittelstand verelendete und diese Heilsversprechen, die auf die Intellektuellen zukamen, waren eben die Ideologien des Faschismus oder Kommunismus. Und insofern sind diese Zeugnisse, diese Dokumente auch pädagogisch, im allgemeinen Sinne auch volkspädagogisch wichtig, weil sie uns Anhaltspunkte dafür geben, wie man ideologieresistent werden kann, wie man sich auch wappnen kann gegen totale Deutungsversuche und Ersatzreligionen, die uns vereinnahmen wollen.
Vielen Dank, Elmar. Der erste der von dir ausgewählten drei Autoren ist Arthur Köstler. Wie ist eigentlich sein Weg damals zum Kommunismus und wie war seine Abkehr vom Kommunismus? Wie ist das verlaufen?
Ja, Arthur Köstler wurde in Budapest geboren im Jahre 1905. Seine Familie zog dann um nach Wien. Seine Mutter war Wienerin, sein Vater ein deutschsprachiger jüdischer Geschäftsmann. Er studierte dann in Wien Ingenieurwissenschaften, Philosophie und Literaturwissenschaften, also eine breite Palette. Er ging dann nach Israel in einen Kibbutz, wurde Journalist im Ullstein Verlag in Berlin und er trat 1931 der Kommunistischen Partei bei, weil er hier einen neuen Halt zu glauben fand. Und ich will mal gerade aus einer Stelle seiner Autobiografie vorlesen, wo er dieses Erweckungserlebnis beschreibt. Es sah tatsächlich aus, als wäre die westliche Welt unter den Nachwehen des Krieges, unter der Geißel von Inflation, Krise, Arbeitslosigkeit und dem Mangel eines Glaubens, für den zu leben sich verlohnte, endlich im Begriffe, den lang ersehnten Marsch anzutreten. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zur Sonne, zum Licht, wie es in einem kommunistischen Lied hieß. Der neue Stern von Bethlehem war im Osten aufgegangen und für ein bescheidenes Eintrittsgeld war Intourist, eine Reisegesellschaft bereit, den Pilger einen kurzen und gut gelenkten Blick in das gelobte Land werfen zu lassen. Köstler macht sich dann auch den Weg auf, um dieses Land, dieses Mekka zu besuchen, nämlich die Sowjetunion. Und hier allerdings erwartet ihn ein Seiltanz des Gewissens. Und was er mit Seiltanz meint, mag aus dem folgenden Zitat hervorgehen. In keinem Jahrhundert und in keinem Lande sind so viele Revolutionäre umgebracht oder zu Sklaven gemacht worden wie in Sowjetrussland. Und da ich selbst 7 Jahre lang für alle Torheiten und Verbrechen, die unter dem Banner des Marxismus begangen wurden, eine Ausrede zu finden wusste, ist für mich das Schauspiel dieser dialektischen Seiltänze, mit deren Hilfe im Grunde anständige Leute ihr eigenes Gewissen betrügen, noch entmutigender als die schlichte Barbarei der Armen im Geiste. Wer die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten dieser Akrobatenkunststücke auf dem Seil des Gewissens kennt, der weiß auch ungefähr, wie lange man darauf herumtanzen kann, bis es reißt. Nun, Arthur Koestler sah dann in der Sowjetunion die Realität des Kommunismus. Er erlebte beispielsweise in der heutigen Ukraine den Holodomor mit, also diese Massenhungersnot, die Millionen von Menschen dahinraffte. Stalin ließ sie verhungern um den Preis der Industrialisierung Sowjetrusslands. Und schließlich führte dann diese Enttäuschung dazu, dass er seinen Austritt aus der Partei erklärte 1938. Aber er behielt immer noch eine grundsätzliche Loyalität gegenüber der Sowjetunion bei. Er schreibt hier: Ich gab meiner Opposition gegenüber dem Regime, dem Krebsschaden der Bürokratie und der Unterdrückung der bürgerlichen Freiheiten Ausdruck, bekannte jedoch meinen Glauben, dass die Grundlage des Arbeiter- und Bauernstaates nicht erschüttert seien, dass die Verstaatlichung der Produktionsmittel eine Garantie für die endliche Rückkehr auf den Weg des Sozialismus biete und dass die Sowjetunion, trotz allem, noch immer unsere letzte und einzige Hoffnung auf einem in schnellem Verfall begriffenen Planeten darstelle. Das Seil war gerissen, aber darunter gab es eben noch ein Sicherheitsnetz. Aber wie er dann später ausführt, zerreißt dann schließlich auch dieses Sicherheitsnetz. Und es war genau am 23.08.1939. Ich zitiere: Dieser Schwebezustand dauerte für mich bis zu dem Tag, an dem zu Ehren Ribbentrops, des deutschen Außenministers, die Hakenkreuzfahne auf dem Moskauer Flugplatz gehisst wurde und die Kapelle der Roten Armee das Horst-Wessel-Lied anstimmte. Damit war es Schluss. Von nun an war es mir wirklich egal, ob mich die neuen Verbündeten Hitlers einen Konterrevolutionär schimpften oder nicht. Ja, nun ist seine Verabschiedung vom Marxismus endgültig. Nachdem nun der Feind Faschismus der Freund der Sowjetunion geworden ist, kann Koestler sein Gewissen nicht mehr beruhigen. Er war übrigens dann auch in Spanien im Kampf gegen die Franco-Faschisten. Er wurde in Malaga ins Gefängnis gesteckt von Francos Anhängern. Mit 5000 anderen, von denen alle zum Tode hingerichtet wurden, nur er überlebte, wurde im letzten Moment gerettet durch seine internationalen Beziehungen, seinen Bekanntheitsgrad, gelang es Freunden, ihn frei zu bekommen. Er ging dann nach Frankreich, schließlich nach England, was seine Wahlheimat wurde. Und dort dann schrieb er sehr interessante Essays über ganz verschiedene Fachgebiete. Und er starb schließlich einen Freitod als Vorsitzender der englischen Freitodgesellschaft Exit. Denn er hatte Leukämie und Parkinson und er schied freiwillig ganz bewusst aus dem Leben und hat das auch begründet. So viel zu Arthur Koestler und seinem bewegten Leben, das geprägt war von der Suche nach einem Gott, der keiner war, und seiner enttäuschten Abkehr von diesem Götzen.
Wir kommen später nochmal auf das Buch zurück. Das ist herausgegeben von Rudolf Walter Leonhardt. Doch wir kommen jetzt zum zweiten Autor und damit wird dieser Podcast ein bisschen länger. Zweiter Autor, den du ausgewählt hast aus dieser Sammlung, Ignazio Silone. Was war bei seiner Begegnung mit dem Kommunismus eigentlich anders?
Ja, der zweite Schriftsteller, den ich hier vorstellen möchte, aus dem Sammelband herausgreife, ist Ignazio Silone. Er gehört derselben Generation an wie Arthur Koestler. Er wurde 5 Jahre vorher geboren, 1900, in Italien, einem kleinen Ort in einem ärmlichen Gebiet der Abruzzen. Sein Vater war ein kleiner Grundbesitzer und diese Grundbesitzer standen den großen feudalen Großgrundbesitzern gegenüber. Seine Mutter war Weberin. Durch ein Erdbeben verlor er schon 1915, also mit 15 Jahren seine Mutter und 5 seiner Geschwister. Sein Vater war schon vorher gestorben. Er schloss sich sehr früh dem Protest der Bergbauern und Tagelöhner in den Abruzzen an. Er gehörte der sozialistischen Jugend an und gründete 1921 mit anderen zusammen die Kommunistische Partei Italiens, die KPI. Während der Untergrundtätigkeit nahm er den Decknamen Ignazio Silone an. Sein Geburtsname ist eigentlich Secondino Tranquilli. Auch er schließlich führte das Ritual durch einer Wallfahrt nach Moskau, dem Mekka der westeuropäischen Kommunisten. Wie Köstler fuhr er nach Moskau und erlebte dort die erbärmliche Realität des real existierenden Kommunismus. Die meisten drangen gar nicht bis zur Privataudienz eines Stalin vor, sondern wurden mit Subalternen, Bürokraten und Politikern abgespeist. Ihm gelang es immerhin, die Direktorin eines Staatsverlages einmal mehrere Stunden zu treffen, und er versuchte ihr zu erklären, was seine Auffassung von Freiheit ist. Ich zitiere aus seiner Autobiografie. Ich erinnere mich noch, wie ich einer Direktorin des Staatsverlages einmal mehrere Stunden lang zu erklären versuchte, dass sie sich der entmutigenden und demütigenden Verhältnisse, unter denen die sowjetischen Schriftsteller schaffen, wenigstens zu schämen habe. Sie konnte mich einfach nicht begreifen. Die Freiheit, musste ich ihr durch Beispiele erläutern, ist die Möglichkeit zu zweifeln, die Möglichkeit, sich zu irren, zu suchen und zu experimentieren, ist die Möglichkeit jeder Autorität, sei es nun eine literarische, künstlerische, philosophische, religiöse, soziale oder gar politische Autorität, mit einem Nein zu antworten. Aber das ist ja, murmelte die hohe Funktionärin der sowjetischen Kultur entsetzt, das ist ja konterrevolutionär. Dann fügte sie hinzu, wie um sich ein wenig zu revanchieren. Wir sind glücklich, dass wir eure Freiheit nicht besitzen. Stattdessen haben wir Sanatorien. Ja, mit anderen Worten, wer einen Freiheitsbegriff wie Ignazio Silone vertrat, der musste in die psychiatrische Klinik eingewiesen werden, wobei das noch eine Vorzugsbehandlung war gegenüber all den vielen, die dann im Gulag endeten, in sowjetischen, stalinistischen Arbeitslagern, wo sie geringe Überlebenschancen hatten. Silone hat dann auch sehr bald seinen Abschied aus der Kommunistischen Partei eingereicht. Er war der Erste, der das Wort vom roten Faschismus geprägt hat. Und er schrieb in einem Brief an die Kommunistische Partei in Moskau: Welchen Wert haben all ihre Proteste gegen die faschistische Polizei und faschistische Gerichte? Was wir vor allem brauchen, ist eine andere Art, das Leben und die Menschen zu betrachten. Ohne diese andere Art würden wir selber Faschisten werden, meine lieben Freunde, nämlich rote Faschisten. Nun, was ich Ihnen ausdrücklich erklären musste, ist, dass ich mich weigere, ein Faschist zu werden, und wenn es auch ein roter Faschist wäre. So Ignazio Silone in seinem Brief nach Moskau vom 30. August 1936.
Ganz kurze Frage zum Schluss. Die Theorie, die Ignazio Silone geschrieben hat, die Theorie des Faschismus, kann die uns heute helfen, das Phänomen Populismus oder Faschismus besser zu verstehen? Kann die uns wirklich helfen, lieber Elmar?
Er hat sich auch mit einer Theorie des Faschismus beschäftigt in seinem Buch Die Schule der Diktatoren. Dort hat er geschrieben, dass der Faschismus eine prälogische Ebene anspricht, der gar nicht mehr auf dem politischen Feld richtig beizukommen ist, von Leuten, die vernünftig argumentieren. Er schreibt hier: Ohne den Programmen ein Programm entgegenzustellen, ohne sich auf diese oder jene Organisation des Staates von vornherein festzulegen, hat er, der Faschismus, es vielmehr gerade darauf abgesehen, die Politik als solche zu diskreditieren, samt deren Parteien und Programme, und zwar mit Erfolg. und es ist ihm ferner gelungen, auf die verachtete politische Bühne eine Menge Überbleibsel einer primitiven, prälogischen und alogischen Mentalität zu bringen, die in den modernen Massen schlummerten und die der Zivilisationsfortschritt mit einem äußeren Firnis überzogen hatte, aber ohne ihre tieferen Wurzeln anzugreifen. Ja, diese Tendenz, dem rationalen Diskurs auszuweichen, diese Tendenz sieht man ja auch bei heutigen rechtspopulistischen, autoritären, präfaschistischen Bewegungen, die ja zunehmen. Und sie sprechen eben diese subpolitische Ebene an, auf der gar nicht mehr rational zu argumentieren ist. Ignazio Silone hat sich dann selbst charakterisiert als einen Christen ohne Kirche und einen Sozialisten ohne Partei. Er hat sich also nicht vom Kommunismus ganz abgewendet, sondern er hat seinen Glauben bewahrt, dass die sozialistischen Ideale ihren Wert haben. Und er verbindet dieses sozialistische Engagement mit seinem Glauben, seinem katholischen Glauben, in dem er groß geworden ist, in den Abruzzen. Und er will nicht von diesen Ideen Abstand nehmen oder nimmt Partei für das Individuum gegen die es vereinnahmenden politischen Mächte. Also ein Denker und ein Schriftsteller, der uns heute doch noch einiges zu sagen hat, meine ich, wenn wir an jetzige Gefahren von totalen Welterklärern denken und wenn wir an die heutigen rechtspopulistischen Bewegungen denken, die in ähnlicher Weise argumentieren und den rationalen Diskurs umgehen wollen.
Ja, wir werden in der nächsten Folge das Thema Ismus als Oberbegriff und das Thema Freiheit sicherlich nochmal ansprechen. Vielen Dank jedenfalls erstmal für heute. Wir sind bei Folge 274, das heißt, die nächste Woche gibt es Folge 275 vom Podcast Wie Verlage Bücher machen, Teil 213.